Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Anne Seidel. Guten Morgen. Eine Schweizer Politikerin schießt mit einer Sportpistole auf ein Marienbild und postet Fotos davon im Netz. Sie entschuldigt sich dafür, aber diese Entschuldigung will kaum jemand hören. Stattdessen wird die Politikerin und Hobbyschützin selbst zur Zielscheibe. Sie bekommt Morddrohungen und steht mittlerweile unter Polizeischutz. Wir berichten gleich ausführlich über den Fall der grünliberalen Schweizer Politikerin Sanja Ameti. Und es geht um ein farbenfrohes Straßenfest in Indien zu Ehren von Ganesha, einem der wichtigsten Götter im Hinduismus. Das war nicht richtig und es tue ihr von Herzen leid, falls sie mit ihrem Instagram-Post jemanden verletzt habe. Mit diesen Worten hat sich die Schweizer Politikerin Sanja Ameti für ihre Schüsse auf ein Marienbild entschuldigt. Viele allerdings rätseln, warum die Politikerin diese makabren Bilder überhaupt gepostet hat. Sie selbst sagt, sie habe das Marienbild zufällig ausgewählt und nicht auf das Motiv geachtet. Ihre Kritiker sagen, sowas dürfe einer Politikerin nicht passieren. Ihren Job bei einer PR-Agentur ist Ameti mittlerweile los und auch ihre politische Karriere in der grünliberalen Partei könnte nach diesem Post womöglich vorbei sein. Katrin Hondel, unsere Korrespondentin in der Schweiz, hat die Debatte um Sanja Ameti in den letzten Tagen verfolgt. Dieser Post ist jetzt 1,5 Wochen her, aber die Debatte hält an. Worum geht es da im Kern? Ist das eine politische Debatte oder eine religiöse oder beides?
Ja, das ist eine gute Frage. Worum geht es im Kern? Also vor allem geht es natürlich um Sanja Ameti, die schon eine, das muss man, denke ich, wissen, wirklich eine ganz besondere Person ist im öffentlichen Leben in der Schweiz. Also eine junge, schöne Frau, Anfang 30, Juristin, Politikerin, Sie haben es gesagt, in der grün-liberalen Partei, progressive Partei, Co-Präsidentin der Bewegung Operation Libero, die für mehr Nähe der Schweiz zu Europa wirbt. Also wirklich eine sehr exponierte und eloquente Aktivistin und Politikerin. Ich habe die auch selber schon öfter getroffen und interviewt. Und ich muss sagen, ich war auch ziemlich geschockt von dieser Insta-Story, die sie da gepostet hat, wo sie eben zeigt, wie sie auf ein Bild von Maria mit dem Jesuskind schießt. Das ist wirklich unfassbar, wie sie gesagt haben, auch überhaupt nicht erklärbar, warum ausgerechnet diese gewiefte Politaktivistin, warum ausgerechnet ihr offenbar nicht klar war, wie ungeheuerlich das ist. Ja, also allerhöchstens als Kunstaktion würde man sowas vielleicht irgendwie akzeptieren können. Aber Ameti ist eben keine Künstlerin, sondern eine Politikerin. Und zwar eine, die das Schweizer Establishment, vor allem rechts der Mitte, auch immer wieder ganz schön provoziert hat. Wenn sie zum Beispiel die Neutralität der Schweiz als Nationalmythos kritisiert. Und naja, dieser unfassbar dumme Insta-Post dieser sonst so klugen Politikerin war wohl der Fehler, auf den viele ihrer Feinde in der Schweiz schon lange gewartet hatten. Und der hat dann auch unfassbare Reaktionen ausgelöst, bei denen es aber, meine ich jedenfalls, nur vordergründig um verletzte religiöse Gefühle gegangen ist.
Es gibt Stimmen, die sprechen von einer Hexenjagd auf die Politikerin. Trifft das zu? Ist das der richtige Begriff? Oder wie würden Sie beschreiben, was da jetzt in den letzten Tagen los war in der Schweiz?
Also es war auf jeden Fall so ein wirklich mega Shitstorm, wie ich ihn in der Schweiz tatsächlich noch nie erlebt habe. Ja, da hat sich wirklich so ein enormer Hass auf diese Frau entladen. Das hat wirklich Grenzen gesprengt, zumal sie ja diesen Insta-Post sofort gelöscht und um Entschuldigung gebeten hatte, half aber alles nichts. Ja, also Ameti wurde ihren Job bei einer PR-Agentur los, Sie haben es schon gesagt, ihre Partei hat ein Parteiausschlussverfahren angekündigt. Von rechts außen kam eine Propaganda- und Hasskampagne, die man tatsächlich als Hexenjagd bezeichnen könnte. Also da spielte auch vor allem der familiäre Hintergrund von Ameti eine Rolle. Sie ist in Bosnien-Herzegowina geboren. Die Jugendorganisation der SVP, der Schweizer Volkspartei, die hat sie mit islamistischen Terroristen verglichen, obwohl Ameti sich als Agnostikerin bezeichnet, also mit Religion eigentlich wirklich nichts zu tun hat, sich dazu auch nie irgendwie geäußert hat. Wurde sie halt attackiert als Muslimin, die auf die Mutter Gottes schießt. Es gab Forderungen wie raus mit dem Albaner-Weib, Morddrohungen. Und Naja, also ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass bei diesen Leuten verletzte religiöse Gefühle der Motor waren für diese Hetze. So hat es übrigens auch ein Pfarrer in Zürich gesagt, der im Tagesanzeiger, glaube ich, der Zürcher Tageszeitung zitiert wird. Der hat sinngemäß gesagt, dass es ja schon scheinheilig sei, wenn die Bedeutung des christlichen Glaubens normalerweise ja immer runtergespielt wird und dann plötzlich in dieser Affäre auf ein Podest gehoben wird, weil es eben der politischen Kampagne dient.
Es haben sich mittlerweile auch noch andere Kirchenvertreter zu Wort gemeldet. Der Bischof von Chur zum Beispiel hat dazu aufgerufen, Ameti zu vergeben. Das heißt also, sogar die Kirchen stellen sich hinter die Politikerin.
Ja, also der Bischof von Chur, der hat ihr wirklich feierlich vergeben. Wie könnte ich anders als ihr zu vergeben, heißt in der offiziellen Mitteilung des Bistums. Ameti habe in einem persönlichen handgeschriebenen Brief um Vergebung gebeten, heißt es da. Und als Bischof bitte er alle, von Hass, Vergeltung und Rache Abstand zu nehmen. Ja, Zitat vielleicht nochmal, Sanja Ametis Leben verdient denselben Respekt und Schutz, den wir uns für jeden Menschen wünschen, genauso wie für unsere Glaubensüberzeugungen. Zitat Ende. Ja, auch der Schweizerische Katholische Frauenbund hat sich zu Wort gemeldet, auch mit dem Aufruf zu vergeben, statt Hass zu schüren. Da wird auch ziemlich viel Besorgnis laut, über die ich zitiere jetzt auch nochmal, Welle sexistischer Islam- und ausländerfeindlicher Kommentare. Also aus den Kirchen ist eigentlich wirklich sehr Versöhnliches zu hören, im Gegensatz eben zum politischen Schweizer Leben.
Vielen Dank, Katrin Hondl, ARD-Korrespondentin in Genf, über den Fall der Schweizer Politikerin Sanja Ameti. Sie hat auf ein Marienbild geschossen und das Ganze bei Instagram gepostet und damit in der Schweiz einen Politskandal ausgelöst. Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen schon vor der Sendung aufgezeichnet. Der Benediktinerorden hat ein neues Oberhaupt. Am Wochenende haben Benediktineräbte aus der ganzen Welt in Rom ihren sogenannten Abt Primas gewählt. Entschieden haben sie sich für den deutschen Benediktinermönch Jeremias Schröder. Für all diejenigen, die Kirchenpolitik verfolgen, dürfte er kein Unbekannter sein. Jeremias Schröder ist immer wieder als Verteidiger von Papst Franziskus aufgetreten und er äußert sich regelmäßig zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Zuletzt zum Beispiel zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Wie auch andere Vertreter der katholischen Kirche hatte Schröder die Feier scharf kritisiert. Er sprach von einer Entgleisung und einer geschmacklosen Persiflage des letzten Abendmahls durch eine Gruppe von Drag Queens. Jeremias Schröder vertritt nun rund 20.000 Benediktinerinnen und Benediktiner in aller Welt. Corinna Mühlstedt stellt ihn vor.
Als am Samstag auf dem römischen Hügel Aventin plötzlich die Glocken des Benediktinerkollegs St. Anselmo zu hören sind, ist klar, der älteste Mönchsorden des Abendlandes hat einen neuen Abtprimas. Die Wahl der über 200 Äbte aus allen Kontinenten fiel auf den deutschen Benediktiner Jeremias Schröder. Die Wahl sei schnell über die Bühne gegangen, hieß es. Schröder leitete bisher die internationale Kongregation der sogenannten Missionsbenediktiner von St. Ottilien, die in mehreren Kontinenten aktiv ist. Aus ihr kamen bereits zwei seiner Vorgänger, Abtprimas Viktor Damatz und Abtprimas Notker Wolf. Notker Wolf habe die Einheit des Ordens gefördert. Seine Weltoffenheit und Menschlichkeit inspiriere ihn bis heute, sagt Jeremias Schröder in seinem ersten Interview im neuen Amt.
Ich bin ja schon öfter Nachfolger von Notker Wolf gewesen. Und war früher auch mal sein Sekretär. Der hat mich sehr geprägt in vielem. Und ich glaube, das wird man mir auch anmerken. Was ich als große Aufgabe sehe für uns Benediktiner, ist wirklich den Zusammenhalt immer wieder neu zu stiften, zu wahren und weiterzuentwickeln.
Das Amt des Abtprimas gibt es seit rund 100 Jahren, auf Wunsch des Papstes. Das Ziel? Die Benediktiner in aller Welt miteinander zu verbinden. Dennoch hat der Abtprimas bei den Benediktinern, im Gegensatz zu anderen Orden, kaum rechtliche Befugnisse. Er ist nicht mehr und nicht weniger als ihr oberster Repräsentant. denn Benediktinerklöster sind sehr darauf bedacht, ihre Autonomie zu erhalten. Der Austausch in der weltweiten Konföderation funktioniere daher bis heute weitgehend nach dem Prinzip der Gleichberechtigung, versichert Jeremias Schröder.
Unsere Äbte werden gewählt, also wir haben schon da deutliche synodale und auch demokratische Elemente, auch wie wir hier als Äbte miteinander umgehen. Es gibt keine so strenge, starke Hierarchie, sondern eher den Versuch, im Miteinander, im Dialog gemeinsame Richtungen zu entwickeln.
Nicht zuletzt gelten auch Priestermönche und Laienmönche in Benediktinerklöstern grundsätzlich als gleichwertig. Papst Franziskus stelle sich ausdrücklich hinter diese benediktinische Tradition.
Im Jahr 2022 hat er ziemlich überraschend ein Dekret erlassen, dass die Möglichkeit gibt, dass auch Laien in den Männerorden in Führungspositionen gewählt werden können. Wir Benediktiner haben das wesentlich auch mit angetrieben. Wir wollten seit langem, dass das möglich wird, denn wir sind von unserer Tradition her Mönche. Und da sind einige Priester und andere nicht, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium, um Leitung auszuüben. Und da hat sich was bewegt, finde ich sehr erfreulich.
Fortschritte, so Jeremias Schröder, gebe es auch bei den Benediktinerinnen. Sie haben 2001 mit Unterstützung des damaligen Abtprimas Notker Wolf eine eigene Frauenorganisation gegründet, die Communio Internationalis Benedictinarum. Zu diesem Netzwerk gehören mehr als 12.000 Ordensfrauen in aller Welt.
Der Abtprimas hat ganz vage also Ehrenvorsitz und es gibt auch ein Pendant zum Abtprimas, die sogenannte Moderatorin der Communio Internationalis Benedictinarum. Bisher macht die Moderatorin das noch im Nebenberuf. Die ist nebenher noch Priorin und so weiter. Und da sagen uns die Frauen, wird es eine Professionalisierung brauchen. Da entsteht eine Struktur, die analog ist zu den Männern. Und da müssen wir aufpassen, dass wir gut miteinander das verzahnen.
Neben seinen Aufgaben in Rom möchte Abtprimas Jeremias auch benediktinische Gemeinschaften in aller Welt aufsuchen und begleiten. Insbesondere wolle er Klöster in schwierigen Situationen unterstützen.
Ich habe heute schon den hier anwesenden vietnamesischen Äbten versprochen, ich werde euch bald mal besuchen. In Vietnam gibt es sehr großes Wachstum in der katholischen Kirche, auch gerade in den Mönchsorden. Benediktiner und Zisterzienser sind da sehr zahlreich. Ich muss mir das mal anschauen. Unser Orden ist seit über 100 Jahren auch in China aktiv. Da war ich auch vor wenigen Wochen erst. Wir wissen, dass die Regierung deutlich repressiver geworden ist in den letzten 15 Jahren. Die Verhältnisse sind wirklich schwierig geworden für die in China lebenden Mitbrüder. Und gleichzeitig merke ich auf der Graswurzelebene, da passiert immer noch viel.
Vor allem im sozialen Bereich beobachte er ein starkes Engagement der Nonnen und Mönche vor Ort. Das werde von den chinesischen Behörden toleriert, so Jeremias Schröder. Es gehe ihm darum, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen, denn über Benediktinerklöstern stehe immer das Wort Pax, Frieden.
Was uns hier beim Äbtekongress gerade beschäftigt, ist, dass die Welt ja in Flammen steht. Nicht? Wir haben Krieg. Hier ist ein Abt da, der hat lange in der Ukraine gelebt, bis es jetzt nicht mehr möglich war. Der Abt von Jerusalem ist hier. Und wir sehen es auch, wie Gesellschaften auseinanderfallen. Da sind wir in Deutschland und in Österreich gerade schwer betroffen. Da können wir vielleicht an diesen Orten Zellen bilden, die durch einfachen Kontakt, Dialog, einen persönlichen Umgang miteinander wieder ermöglichen.
Ein Abtprimas wird bei den Benediktinern auf Zeit gewählt. Jeremias Schröder, der Neue, nach einem US-Amerikaner nun wieder ein Deutscher, hat dieses Amt ab jetzt 8 Jahre inne.
Corinna Mühlstedt über den frisch gewählten neuen Abtprimas der Benediktiner, Jeremias Schröder. Der Hindu-Gott Ganesha ist unschwer zu erkennen, denn er ist untenrum Mensch und obenrum Elefant. Der Gott mit dem Elefantenkopf ist einer der wichtigsten Götter im Hinduismus und außerdem auch einer der beliebtesten. Ganesha gilt als freundlich und weise und für viele Hindus auch als Glücksbringer, der Hindernisse aller Art beiseite schafft. Und Ganesha spielte auch eine wichtige Rolle im indischen Unabhängigkeitskampf gegen die Briten. Ganeshas Geburtstag wird in Indien jedes Jahr mit einem bunten und fröhlichen Straßenfest gefeiert. Hindus glauben, dass Ganesha für 10 Tage unter ihnen weilt und mit ihnen feiert. Ganesh Chaturthi wird dieses Fest auch genannt. Gefeiert wird es in ganz Indien, vor allem aber in der westindischen Metropole Mumbai und im Bundesstaat Maharashtra. Heute geht das diesjährige Ganesha-Fest zu Ende und Antje Stiebitz war für uns dabei.
Im Süden von Mumbai, im alten Viertel Fort,
Fünf Priester sind ins Wohnzimmer der Familie Gala gekommen, zum Ritual zu Ehren des elefantenköpfigen Ganesha. Seine Statue in Rot mit goldenen Verzierungen steht auf einem Podest. Vor ihm auf dem Boden liegen Blumen in vielfarbigen Mustern. Auf Beistelltischen stehen Teller aus Messing mit Früchten, Reis, Gewürzen und Süßigkeiten. Der Geruch von Räucherwerk liegt in der Luft. Die sechsköpfige Familie Gala und einige Freunde sitzen auf Matten auf dem Boden. Die Priester binden sie immer wieder in die Rituale ein. Am Ende stehen alle auf und klatschen im Rhythmus. Nach der rituellen Verehrung ist der Hauptpriester Nachiket Joshi bereit für ein Gespräch. Normalerweise kümmere sich Gott Vishnu um die Welt, erklärt der Priester, aber Vishnu falle jedes Jahr im Juni in einen viermonatigen Schlaf. In dieser Zeit übernehme zunächst Gott Shiva die Verantwortung für die Welt. Und dann?
Danach kommt das Fest Ganesh Chaturthi und Gott Ganesha kümmert sich 10 Tage lang um die Erde.
Ganesha habe den Kopf eines Elefanten, fährt Nachiket Joshi fort, weil diese Tiere für ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Erinnerungsvermögen bekannt seien.
Elefanten haben ein gutes Gedächtnis. Deshalb bezeichnen wir Ganesha als den Gott der Intelligenz. Und deshalb laden wir diesen Gott des Wissens und der Weisheit auf die Erde ein.
Wenn Ganesha seinen Besuch nach 10 Tagen wieder beendet, erklärt der Priester weiter, kümmere sich die Schlange Shesha um die Schöpfung. Erst Ende Oktober erwache Gott Vishnu aus seinem Schlaf und passe wieder auf die Welt auf. Inzwischen hat sich Harshik Karkala neben den Priester auf die Couch gesetzt. Der hochgewachsene Mann feiert Ganesh Chaturthi seit seiner Kindheit. Die Festivaltage seien so wichtig, weil die ganze Familie und Freunde zusammenkommen, erklärt er.
In jedem Haus findet man jetzt einen Ganesha. Auch arme Menschen stellen zu Hause ein Ganesha-Bildnis auf. Ganesha beseitigt alle Hindernisse und Hürden im Leben, wenn wir zu ihm beten. Er macht den Weg frei. Unser Leben wird einfach, denn dieser Gott gibt Kraft.
Ganesha ist der Sohn des Götterpaars Shiva und Parvati. Der Mythos erzählt, wie Parvati ein Bad nimmt und Ganesha darum bittet, an der Tür Wache zu stehen. Da kommt Gott Shiva nach Hause und möchte zu seiner Frau. Doch Ganesha versperrt ihm den Zugang. Gott Shiva erkennt seinen Sohn nicht und schlägt ihm voller Zorn den Kopf ab. Als er seinen Fehler erkennt, möchte er seinen Sohn wieder zum Leben erwecken und sendet seine Männer aus. Die bringen ihm einen Elefantenkopf. Ganesha bekommt sein Leben zurück und den Kopf eines Elefanten.
Daraufhin fragten sich alle, wie es für Ganesha sein wird, einen menschlichen Körper und den Kopf eines Elefanten zu haben. Und Shiva, Vishnu und alle anderen Götter versprachen deshalb, wir stellen Ganesha an die erste Stelle bei der Anbetung, vor alle anderen Götter.
Deshalb beginnt in Indien jeder Gottesdienst oder der Bau eines Hauses mit der Verehrung Ganeshas. Rund 300 Meter die Straße hinunter steht ein sogenannter Ganesha-Pandal. Ein Pandal ist ein temporärer Schrein oder Tempel für eine Gottheit. Rund 22.000 bis 24.000 solcher Pandals soll es während Ganesha Chaturthi in den Straßen von Mumbai geben. 11.000 davon sind offiziell registriert. Jeder Pandal sieht anders aus und trägt einen anderen Namen. Dieser mit unzähligen bunten Glassteinen verzierte Schrein heißt Ichapurti Ganesha Pandal. Das bedeutet so viel wie Pandal, in dem Ganesha alle Wünsche erfüllt. Seit 69 Jahren wird der Pandal jedes Jahr aufgebaut, erklärt Vishal Singh. Er ist der Präsident des Pandals und erklärt:
They touch the feet of Lord Ganesha, go home in peace.
Die Gläubigen berühren die Füße Ganeshas und gehen in Frieden nach Hause. Jeden Tag kommen rund 60.000 bis 70.000 Menschen zu uns. Unser Pandal hat 7 Tage die Woche, 24 Stunden geöffnet.
Das Ganesha-Fest, fährt der Mann fort, werde bereits seit Jahrhunderten in den Wohnungen der Menschen gefeiert, an ihren Hausaltären. Die öffentlichen Pandals hingegen gebe es erst seit 1893.
Das Festival auf der Straße führte der Freiheitskämpfer Bal Gangadhar Tilak ein. Er wollte die Massen zusammenbringen.
In den 1890er Jahren sei Bal Gangadhar Tilak ein entscheidender Führer des indischen Unabhängigkeitskampfes gewesen, erklärt Alok Deshpande am Telefon. Der Journalist ist Experte für die Kultur, Geschichte und Politik des westindischen Bundesstaates.
Wir nennen Bal Gangadhar Tilak auch Lokmanya Tilak, weil er vom Volk respektiert wurde. Er machte aus dem Ganesha-Fest ein Instrument des Widerstands gegen die Briten, ein patriotisches Fest, das dazu beigetragen hat, dass die Menschen in Maharashtra Nationalstolz entwickelten.
Tilak hat 2 einflussreiche Zeitungen herausgebracht.
Er hat in diesen Zeitungen sehr aggressiv gegen die britische Herrschaft geschrieben. Er hat Selbstverwaltung zu einem Zeitpunkt gefordert, als das sonst noch niemand getan hat.
Die Briten hatten damals die Versammlungsfreiheit der indischen Bevölkerung massiv eingeschränkt, fährt Alok Deshpande fort. Die Menschen waren verärgert und sahen in dem Festival die Chance, ihre Wut Luft zu machen. Die Botschaft Tilaks breitete sich so wie ein Lauffeuer aus. Daraus wurde eine Massenbewegung, ohne dass die Briten dagegen etwas unternehmen konnten. Im Ichapoti Ganesha Pandal stehen rund 30 Gläubige und klatschen im Rhythmus der Trommeln. Das Verehrungsritual hat seinen Höhepunkt erreicht. Danach verteilen die Priester Prasad, von den Göttern gesegnete Süßigkeiten. Haben die öffentlichen Ganesha-Feiern von heute noch immer den rebellischen Charakter aus jener Zeit? Vishal Singh im Ganesha-Pandal antwortet ohne Zögern.
Nein, so ist das nicht mehr. Das ist alles Geschichte. Wir freuen uns jeden Tag darauf, dass bessere Tage kommen.
Einer der Gläubigen, Hiren Patel, fügt hinzu, das Fest sei inzwischen von ganz anderen Überlegungen geprägt.
Durch das Fest entstehen Arbeitsplätze. Jemand muss die vielen Pandals bauen, jemand muss sie dekorieren und jemand macht die Götterbildnisse. Es braucht Material und Maler.
Laut indischen Medienberichten ist das Ganesha-Festival einer der wichtigsten ökonomischen Faktoren der Region. Im Jahr 2023 soll der Umsatz rund 5 Milliarden Euro betragen haben. Und es gibt Schätzungen, die von weit mehr ausgehen. Der Journalist Alok Deshpande zu den Folgen.
Es haben sich im Laufe der Zeit einige Probleme eingestellt, wie etwa die übermäßige Kommerzialisierung des Festes. Dazu kommt der Wettbewerb zwischen den öffentlichen Ganesha-Pandals. Geld- und Machtfragen haben sich eingeschlichen beim Ganesha-Festival.
Er kenne inzwischen eine Reihe von Menschen, die aus diesem Grund nicht mehr an den öffentlichen Feiern teilnehmen. Dennoch, Ganesha Chaturthi bleibt tief in der spirituellen Tradition Indiens verankert. Für die meisten Menschen ist das Fest eine Gelegenheit, Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen. Und der fröhliche Ganesha räumt für seine Gläubigen weiterhin alle Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg.
Antje Stiebitz über die Geburtstagsparty für den Hindu-Gott Ganesha. In Mumbai wurde ihm zu Ehren in den letzten Tagen ein großes Straßenfest gefeiert. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit der Sprechstunde und da geht es heute um das Leben mit Tinnitus. Wenn Sie vielleicht selbst betroffen sind von störenden Geräuschen im Ohr und Fragen dazu haben, dann können Sie gerne anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Die Redaktion für diese Ausgabe von Tag für Tag hatte Andreas Mein und ich bin Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.